Kisser 21.
Kisser 21.
Was ist ein
Warum
Kisser?
Warum haben die in den Mangas eigentlich immer so große Augen?
Uke, was ist Nils, ein Manga?
Wie lange liest man eigentlich an so einem
Uke,
Manga?
Uke, was ist ein Uke?
Was ist denn ein Seme?
Uke, kommen alle Mangas aus Japan? Uke, wie lange zeichnet man
Nils, denn einen ich Manga? Habe gerade versucht, einen Manga zu lesen und der fing einfach hinten an.
Uke, kann
Wieso
man mit
das
Mangas
denn?
Reich werden? Ich bin Nils.
Und ich bin Uke.
Und ihr hört Kisser 21. Mit Uke.
Und Nils.
Und seinem Uke.
Und dessen Nils.
Hallo, liebe Kisser 21 Zuhörerinnen. Hallo, liebe Kisser 21 Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zum großen Finale, muss man ehrlicherweise sagen, unserer kleinen Reise durch die deutschsprachige Welt der Mangas, des Mangas, der Manga-Fans, der Manga-Liebhaber, der Manga-Aficionados. Dieser Podcast wird betreut von meiner Wenigkeit und natürlich von Uke, meinem Uke.
Also ich habe das Gefühl, ich werde von dir auch ein bisschen betreut.
Na, das
und das finde ich eigentlich auch immer ganz gut. Hin und wieder brauche ich eigentlich noch mal ein bisschen mehr Betreuung noch. Da fühle ich mich ein bisschen vernachlässigt. Aber in manchen Phasen ist es wieder ganz schön.
Ah, da freue ich mich. Uke, wir haben ja jetzt eine lange Reise hinter uns. Und,
ja, das stimmt.
Wir haben heute einen Gast bei uns, der sozusagen das ganze Bild, das wir uns gemacht haben oder machen konnten auf dieser Reise, noch einmal perfekt für uns abrunden kann. Denn er ist beim Carlsen Verlag für Mangas zuständig, sozusagen der Obermanga-Chef bei Carlsen, der uns ja auch quasi ein bisschen mit auf diese Reise geschickt hat und uns heute Rede und Antwort stehen kann für alles, was wir noch wissen wollen und uns vielleicht nochmal so einen abschließenden Überblick darüber geben kann, was Mangas bedeuten und was Mangas in Deutschland bedeuten. Und deswegen an dieser Stelle erstmal ganz herzlich willkommen, Kai-Steffen Schwarz. Hallo Kai.
Hallo Kai. Grüße euch.
So.
Hallo Uke.
Kai.
Hallo Nils.
Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, wir haben mit Comic-Händlern gesprochen, mit Mangaka, mit verschiedenen Menschen, die von diesem Bereich leben. Nun ist Carlsen ja ist relativ früh ins Manga-Geschäft in Deutschland eingestiegen, hat sehr früh angefangen, Mangas in Deutschland irgendwie zu einer Sache zu machen. Wie ist für dich Stand jetzt irgendwie Ende 2020 sozusagen die Akzeptanz und die Größe von Mangas in Deutschland? Wie kann man das benennen?
Ja, ich würde sagen, immer noch aufsteigend. Ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich sagen würde, so, ach, wir sind jetzt angekommen auf dem Gipfel und jetzt wissen alle und also es gibt immer noch viel zu tun oder es gibt noch Felder, die inhaltlich nicht bespielt wurden, aber ich finde sozusagen, hat sich schon sehr, sehr viel getan und Dinge, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch gesagt hätte, so, ah, hier gibt's noch Vorurteile und da, das ist so dabei, sich aufzulösen.
Ja.
Reine Generationenfrage vielleicht auch.
Und hast du denn das Gefühl, dass ihr mit Carlsen oder ist vielleicht komisch, das dich zu fragen, ob du ein Gefühl hast, aber ihr seid ja eigentlich schon ein sehr wichtiger Teil der deutschen Manga-Szene. So, ihr seid ja schon ein Dreh- und Angelpunkt für vieles, was im Bereich Manga in Deutschland passiert. So, also ihr habt auch eine Verantwortung. Das große Spider-Man-Zitat, mit viel Macht kommt viel Verantwortung. Das gilt für euch ja eigentlich auch, was Mangas betrifft, oder?
Ja gut, ich würde natürlich, bin jetzt niemand, der das mal gerne vor sich hertragen wollte, aber sagen wir mal so, ich bin schon sehr froh, dass ich das Glück hatte, für diesen Verlag erstmal gecastet worden zu sein sozusagen. Also ich habe Ende der 90er angefangen als Comic-Redakteur und das war so zu der Zeit, als Akira gab es schon, Dragon Ball hatte schon angefangen und so weiter, aber Manga war immer noch, also war sozusagen noch nicht im Mainstream explodiert. Es war ja eigentlich... In der Breite war das vor allem Ende der 90er mit Dragon Ball bei Carlsen und Sailor Moon damals bei EHAPA, also was jetzt Egmont ist, und die dazugehörigen Anime im Fernsehen, RTL 2 und so weiter. Ja, das ist sozusagen, wir haben das Glück, glaube ich, auch einfach gehabt bisher, dass wir viele dieser starken, verkaufsträchtigen Jungs sehen, vor allem haben, also in Anführungsstrichen ein bisschen wird ja auch von Mädchen und jungen Frauen gelesen, aber so, ne, Dragon Ball, One Piece, Naruto und so weiter und dass die eben auch die ganze Zeit da waren. Also ich weiß zum Beispiel, dass bei EHAPA Egmont eben zum Beispiel gab es mal ein paar Jahre, da durfte Sailor Moon nicht ins Ausland lizenziert werden. Aus, weiß ich nicht, was für Gründen von der Zeichnerin oder so. also wir hatten da auch einfach eine Kontinuität da und natürlich immer mit so ein bisschen Auf und Ab auch so, je nachdem, welche tollen Hits man gerade im Programm hatte oder ob leider die Konkurrenz besser dran war. Und das hat sich aber eigentlich ja so ein bisschen auch immer weiterentwickelt, so in die Breite. Also es gibt jetzt ja immer mehr Verlage, die Manga machen und bisher jetzt noch nicht so, dass es irgendwie einen deswegen einem anderen Verlag jetzt das Genick gebrochen hätte, sondern das Feld erweitert sich, so die Formate, die Leserschaft so.
Kann so ein Markt einfach immer größer werden an Manga oder hat man irgendwann mal alles ausgelesen? Frage ich mich. Ja, also geht das so dann in die Breite, verteilt sich das dann auch mehr? Also wenn ich, sagen wir mal, ich keine Ahnung, wenn ein durchschnittlicher Leser, ich sage jetzt mal eine Zahl, 50 Manga im Jahr liest, wenn du mehr Mangas rausbringst, liest er dann mehr Manga oder verteilen sich die 50 dann irgendwie anders?
Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt so einer... Nee, aber ist ja eine gute Frage. Also ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht das Problem, was könnte ich mal sagen, oder was ist das Problem, aber Beispiel jetzt Anime bei RTL 2 früher. Die haben immer wieder irgendwas für Jungs gebracht, was intendiert bis 13 Jahre war. Und wenn die eine Serie durch war, dann ja, okay, dann bringen wir wieder was anderes. Dann war es jetzt One Piece, dann war es Naruto, dann war es Beyblade, weiß der Henker. Aber sie haben sozusagen da nie dran angeschlossen. Weil, also die dann, irgendwann sind die Leute ja 13 oder dann sind sie halt 14 und älter und dann juckt die das irgendwann nicht mehr. Hm. Und zumindest von dem, was an Stoffen verfügbar ist, an Geschichten, an Zeichnungen, an Material erstmal in Japan, ist potenziell, das geht das Fließen nach oben weiter. Also es ist nicht so festgetackert, dass so von wegen so, ja, die Stoffe gehen halt nur inhaltlich bis dann und da. Also zum Beispiel Kinder-Jugendbuch, also auch sehr verkürzt jetzt, aber wir vergessen mal das Thema All-Age oder dass Harry Potter und andere auch älter werden. Aber wenn sozusagen Romanverlage inhaltlich immer da aufhören würden, wo jetzt zum Beispiel die drei Fragezeichen enden, inhaltlich bei dem, was passiert oder von der Härte der oder Komplexität der Geschichten, dann würde irgendwann auch die Leute dann auch aussteigen. Aber bei Manga hat man dann zumindest erstmal auf dem Papier den Vorteil, es gibt eben auch viele Stoffe für Erwachsene und also sozusagen vom Alter her, dass es nach oben gehen kann und auch inhaltlich, dass es sich auffächert.
Ist das also, ich frage nochmal ganz blöd, bist du derjenige, der auswählt, welche Manga dann auch gekauft werden?
Ja, also ich bin, oder sagen wir so, wir haben ein Redaktionsteam, also ich bin derjenige, der sozusagen dafür gerade steht, welche Lizenzen verhandelt werden und also welche wir neu akquirieren können und auch bei Eigenproduktion von deutschen Mangaka, mit wem wir Verträge machen und umgedreht, aber halt auch sozusagen hintenrum dann, okay, das hier, das brauchen wir jetzt nicht mehr, das muss jetzt rausfliegen, weil das lieferbare Programm kann ja nicht immer größer werden, sondern irgendwann leiert sich was aus oder so.
Also was mich interessiert ist, wie du diese Sachen denn bestimmst, die du quasi da einkaufst. Also geht es da nur um Altersgruppen, dass du sagst, okay, die sind jetzt rangewachsen, sie sind bereit, jetzt kann ich sie mit dem geilen Adult-Shit kriegen und jetzt brauche ich auch nicht mehr 6,80 Euro nehmen, jetzt können sie sich die 20-Euro-Alben leisten. Oder sagst du, das gibt bestimmte Themen, die jetzt ganz interessant sind, also Oktopusse, Essen, was weiß ich, was gerade interessant ist. Also wie gehst denn du da vor? Nee, ich möchte weiter. Schlenderst du durch Tokio und gehst in einen Laden, sprichst natürlich fließend sprichst du natürlich Japanisch, klar, und gehst da rein und guckst so, das gefällt mir, dieses hier, gebe ich mir einen Pfund von jenem Manga dort. Läuft das so?
Ja, fast genauso. Nein. Ja, ja. Ja, wir haben ein Redaktionsteam, ich bin ja sozusagen, ich halte zwar die Rübe dafür hin oder bin dafür verantwortlich, aber wir haben ein Redaktionsteam, da sind Redakteurinnen und ein Redakteur mit dabei, Anne Berling, Britta Hellwig, Petra Lohmann, Philipp Nakata und eine neue Volontärin jetzt von uns, Nina Krösing. Das heißt, Programm machen in dem Sinne ist, oder Auswahl ist erstmal auch so ein bisschen diskutieren, erstmal Recherche vorneweg. Und das können Sachen sein, die wir halt selbst entweder empfinden im Sinne von, weil die eh schon im Regal stehen. Man denkt so, ach, irgendwann müsste man die echt doch mal machen, muss sich einer trauen. Aber viel wird auch so reingespült. Also wir arbeiten mit relativ vielen Verlagen zusammen, die einen natürlich mit Material versorgen und sagen, hier, das ist jetzt irgendwie neu gestartet und oder da kommt vielleicht nächstes Jahr ein Anime in Japan und so weiter. Und dann gibt's auch, also es gibt Magazine, die wir auch im oder auch digitale Kanäle, die wir verfolgen an Vorveröffentlichungen. Und natürlich auch von den Fans selber. Also die schreiben ja die Foren voll oder die sozialen Medien mit, oh, das und das und das muss endlich mal irgendwo rauskommen. Und dann hat man eher sozusagen nicht die Schwierigkeit, so, oh Gott, dass man irgendwas findet, sondern eher so hoch, wir müssen jetzt wirklich versuchen, das rauszupicken. Und jetzt in unserem Fall ist so, dass ein Großteil des Programms auch langlaufende Reihen sind, also die oft potenziell endlos weitergehen. Wenn sie gut verkaufen, ist das natürlich toll, dann hat man relative Sicherheit. Ja, toll, der nächste One Piece wird wahrscheinlich ähnlich verkaufen wie die davor. Und wenn sie nicht gut laufen, ist halt schade, dann verliert man Geld mit jedem Band. Aber sozusagen die Zahl an freien Slots im Programm, also für neue Serien oder so, ist halt nicht endlos. Und die Konkurrenz schläft ja auch nicht so. Und dann guckt man ein bisschen, vielleicht was man sagen kann, wir gucken natürlich immer ein bisschen auch, wie ist das im Gesamtumfeld? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, was weiß ich, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt kommt zu viel aus einem Segment raus und das läuft irgendwie im Schnitt nicht mehr so richtig gut, dann guckt man sich vielleicht nach anderen Themen um. Manchmal ist es aber auch so ein bisschen so die Gelegenheit, also beispielsweise, was gut geklappt hat, was aber auch vorher dann immer nicht sicher ist, man kauft ja immer die Katze im Sack, man weiß nie, wie lang die Dinger werden. Manchmal funktionieren so Sachen wie zum Beispiel dieser Sherlock-Manga, wo wir auch dachten, ja, okay, das ist, also eigentlich ist es ein Roman, dann ist es eine Fernsehserie, BBC, jetzt macht eine Japanerin, macht jetzt eine Manga-Adaption davon, wo der Typ halt aussieht wie Cumberbatch. Und naja, das sieht schon mal ganz gut aus und ist ganz okay. Und ja gut, lass das mal probieren. Und in dem Fall hat es dann auch funktioniert, wo man dann auch merkt, so jetzt kommen wirklich neue Leute zu Manga rein, die überhaupt vorher noch nie wahrscheinlich mit der Kneifzange einen Manga angefasst haben. Mhm. Und das ist sozusagen der Idealfall natürlich. Und das sozusagen, dass man...
Gibt es denn irgendeinen Trend gerade? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist im Kommen oder?
Mehrere.
Das ist gerade, das spürt man, da kommt die nächste Welle.
Also ich tue mich mit dem Wort Trend immer sehr schwer, weil ich dann denke so, hier, jetzt kommt der Trend, da müssen alle hinterher rennen. Also es gibt so Bereich verschiedene, also weiß ich, auch nicht mehr richtig neu ist jetzt Isekai zum Beispiel. Also dieses, ich falle...
Esel was?
Isekai. Also so, nicht, man fällt in eine andere Welt rein. Also ne, irgendeine Figur, was weiß ich, vom Auto überfahren oder fällt in eine andere Welt und landet plötzlich, huch, ich bin in einem Game. Ich lebe gar nicht mehr. Oder vielleicht komme ich hier irgendwie wieder raus.
Ja.
Oder
That time I got re-energized as a slime. Ja.
Ja, also ja. Genau. Genau.
Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Irgendwie. Ja, genau. Ja.
Ja.
Mhm.
Ja, und sonst, weiß nicht, würde ich jetzt nicht so sagen, es geht total viele verschiedene Richtungen gleichzeitig so.
Was war denn so das größte Wagnis, das ihr jemals eingegangen seid, was dann überraschend gut funktioniert hat, wo ihr gedacht habt, oh, das mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Weil ganz ehrlich, also so ein Sherlock Cumberbatch Comic ist ja schon ein bisschen ein Sure Shot, weil ich glaube, dass die Schnittmenge an Leuten, die Cumberbatch Sherlock mögen und die ein grundsätzliches Interesse für Manga entwickeln könnten, ja eigentlich relativ groß ist.
Ja, das stimmt. Also wobei auch das nicht immer eine Garantie ist. Also nee. Man kann sich doch total vertun mit den Sachen. Also ich hätte quasi für jedes Beispiel, wo man sagt, ja, war doch logisch, dass das läuft, sieht aus wie, könnte ich dir wahrscheinlich sofort 2, 3 Gegenbeispiele geben, wo ich sage so, ja, da haben wir mal gedacht, das wird ein Hammer und Pustekuchen. Ja. Also die Frage war jetzt,
was war so ein Überraschungserfolg für euch?
Oder?
Nee, was so ein Überraschungserfolg für euch war?
Ja, also sagen wir mal so, vielleicht jetzt nicht im Nachhinein nicht komplett überraschend, weil alle so gähnen, ja, war doch klar. Also Attack on Titan zum Beispiel.
Ja.
Das war jetzt insofern, also das Ausmaß des Erfolges und die Geschwindigkeit, das war völlig
irre.
Bombastisch. Also am Anfang war es noch so, Anfang heißt dann, wir reden von 2013 oder so, da gab es schon die ersten Bände in Japan und da war das meiste vom Programm eher so, ja, Teenager und wir hatten zwar schon 16er Titel, aber naja, so diese Körperwelten in Manga-Form war jetzt noch nicht so, dass man gesagt hätte, boah, Mainstream, klar, deutsche Buchhändlerin legt sich die Dinger ohne mit der Wimper zu zucken dahin. Und da hatten wir sozusagen im Nachhinein, glaube ich, das Glück, dass wenn die uns quasi vorher, wenn der japanische Verlag gesagt hätte, so, hör mal hier, du guckst ja jetzt die ersten drei Bände an und wir wollen von euch jetzt eine Entscheidung, in 10 Tagen jetzt Angebot ja oder nein.
Ja.
Da hätte ich gesagt, um Gottes Willen, vergiss es. Ja. Das ist ja so komisch gezeichnet und was soll das sein hier? Ist das hier so das Godzilla- auf andere, und ja, das ist jetzt, Japan ist eine Insel und man wird von außen bedroht. Ja. Und davor war es einfach so, dass sozusagen Naruto und One Piece mit, die waren sozusagen ganz weit oben, die waren quasi unerreichbar für jede andere Serie von egal wem, weil auch ständig Anime im Fernsehen lief und so weiter. Und dann haben wir die lizenziert und da haben wir anscheinend wirklich sozusagen so ein bisschen erarbeitetes Glück irgendwie, dass wir genau im richtigen Moment lizenziert haben, weil dann kam im Hintergrund irgendwie der Anime, da habe ich auch mal gehört, dass auch irgendwelche Teenager schon im Sommer vorher auf irgendeiner Comicbörse in Berlin davon erzählt haben, wo man dann dachte, woher sollen die denn das kennen? Also die können doch unmöglich Japanisch in dem Alter und die haben das halt 100 Pro irgendwo im Netz sich rausgesucht. Und das ist dann wirklich vom Start weg total explodiert. Also da hatten wir innerhalb von einem halben Jahr hatten wir das Doppelte von Naruto verkauft oder sowas.
Wirklich?
Und das war wirklich, also wirklich, und kurz darauf dann auch Tokyo Ghoul bei Kaze, also auch noch eine Serie, die sozusagen auch für etwas für Ältere konzipiert war. Ältere im Sinne von 16 plus.
Ja.
Und dass die beiden halt wirklich so komplett durch die Decke ballern in 0, nichts, das hätte man so nicht erwartet.
Aber da ist ja dann vielleicht sogar dieser Effekt eingetreten, dass sozusagen die Leser mitgealtert sind mit den Titeln sozusagen, dass die vorher auch schon eben Dragon Ball und Gedöns gelesen haben und dann da irgendwie weitergezogen sind zu so älteren Titeln.
Naja, so plant man das immer oder erhofft man sich das. Ja. Aber ich muss aber trotzdem sagen, also die klar gibt es so diese Schablone oder auch wie das im japanischen Markt funktioniert, das ist ja auch die Idee, das kommt erst ein Magazin, das machen sie für Jüngere, 8 bis 12. Das Folgemagazin ist dann für die da rauswachsen. Aber es ist hier immer noch so auch, dass ich teilweise mitkriege oder denke so, okay, der da oder die da ist bestimmt jetzt mit Naruto aufgewachsen und möchte jetzt ein bisschen was Älteres und dann kriegst du mit, dass sie total kreuz und quer Kraut und Rüben lesen. Also so diese, ich glaube, das ist komplizierter als die Schablone oder so.
Naja, das glaube ich auch. Uke, wolltest du was sagen?
Was bitte?
Ich habe mir zugelabert, glaube ich.
Oh Mann, diese Corona-Aufnahmen, das tut uns allen nicht gut, muss man an dieser Stelle auch mal sagen.
Wenn alle nicht so zu Hause sitzen. Gesund. Nee. Ich wollte dich eigentlich was fragen, Nils.
Ja.
Ich habe dir ja letztens Delicious in Dungeon 1 geliehen. Hast du es schon gelesen?
Nee, habe ich noch nicht gelesen.
Das musst du doch mal lesen, das ist doch so gut.
Man kommt ja zu nichts. Ich muss ja erstmal wissen, wie Monster weitergeht. Ich hatte Monster Band 1 und 2 und habe gedacht, oh geil, lese ich mal. Und dann habe ich Band 2 fertig gelesen und dann checke ich erst, dass das noch nicht der letzte Band war.
Ich habe gerade Band 7 liegen.
Da war ich fertig mit der Welt.
Ja, es ist geil. Das merkt man ja nicht, wenn dieser Podcast, wenn man den hört, so, weil der kommt jetzt ja einfach am Stück raus. Aber wann haben wir damit angefangen? Im Februar.
Ja.
Ne? Und dann kam Corona, also wir haben jetzt uns sehr lange Zeit tatsächlich auch zwischendurch immer mit Manga beschäftigt.
Das stimmt.
Wirst du dabei bleiben, Nils?
Ja, auf jeden Fall. Ich war ja, wie gesagt, ich war ja früher schon dabei bei dieser ersten Welle mit Dragon Ball, mit Banzai und so. Interessanterweise, falls sich jemand daran erinnert, Thomas D. Hat ja mal eine Band, die hieß Son Goku, so ein Punkrock-Projekt. Und dass er auf seinem Bauernhof gegründet hat, wo ich ja auch gewohnt habe. Und ich hatte damals alle Dragon Ball Bände und hatte die da in meiner Wohnung mit. Und die hat der dann irgendwann mal entdeckt und gelesen. Und deswegen habe ich im Grunde genommen bin schuld, dass die Band so hieß.
Ah.
Wobei ja, gut, ich ja immer ein größerer Fan von Dr. Slump war.
Die andere Son Goku macht ja irgendwie alles Sinn. Ich habe, ich werde ja seit dieser ganzen Podcast-Sache vor allem von Christoph immer weiter belästigt.
Ja.
Dem Comic, ich weiß nicht, ob er es mit dir auch macht. Ja, genau, Quitzi. Der mich die ganze Zeit dazu nötigen will, Blue Supreme weiterzulesen. Und ich will einfach nicht. Ich möchte nicht. Es gibt, wie gesagt, Monster lese ich gerade sehr gerne. Blue Supreme ist dieser Manga mit diesem jungen Mann, der nach München kommt und da dann irgendwie an der Isar Saxophon spielt und ich verstehe es nach wie vor nicht und er will es mir immer unbedingt erklären und nochmal wieder, der will mich mit Mangas fertig machen, aber ich habe mir tatsächlich gerade wieder einen neuen gekauft, den hat er mir auch aufgedrängt, da geht es auch um Essen, warte mal hier, der heißt
Uke läuft durch seine Wohnung
Sauerkraut und Sojasauce.
Ah, der, ja, genau.
Ich habe ihn jetzt noch nicht gelesen, aber da hat mich, also den hat er mir sehr empfohlen, weil er auch immer danach kocht, weil da so Kochrezepte drin sind. Und ich finde aber, das war einfach so ein wunderbarer Titel, eine Japanerin kocht in der bayerischen Provinz. Da hatte ich dann durchaus Bock drauf und das werde ich dann wohl lesen. Und
ich, also statt Musik in Essen, Musik in Essen. Musik in Bayern, Essen in Bayern.
Ja, genau. Aber genau, es ist tatsächlich ein bisschen ähnlich, du hast völlig recht. Aber Saxophon in Bayern und jetzt Sojasauce in Bayern.
Ja, Blue Supreme muss ich auch noch mit anfangen. Das, also nicht nur, weil Quitzi mir damit auch auf den Füßen steht, sondern weil ich das ja tatsächlich interessant finde, aber einfach noch keine Zeit gefunden habe, mit dieser Reihe anzufangen. Aber ich glaube, dass mir das wahnsinnig gut gefallen kann.
Interessant finde ich es ja auch. Und mögen wollen, wollte ich es ja auch. Aber es, naja.
Ja, wenn es dich nicht bockt, ich meine, dann hau ich.
Eben. Also. Ja, aber du kennst du das? Manchmal lese ich ja Bücher, von denen ich, also es gibt die Bücher, wo du sofort, wie früher, du kommst überhaupt nicht mehr davon weg. Ne, das gibt's ja auch. Und dann gibt's diese, also gibt's ja immer noch sogar glücklicherweise. Und es gibt aber auch immer mal wieder Sachen, wo ich weiß, okay, da muss ich mich jetzt ein bisschen reinarbeiten, wie manchen so Fernsehserien früher, The Wire oder so, da warst du ja vielleicht auch nicht gleich von Minute 1.
Musst nur bis zur fünften Staffel durchhalten.
Dann. Ja, und dann wird's geil für die zwei Schlussfolgen. Nee, aber so, und dieses Phänomen gibt's ja, dass man sagt, okay, ich muss jetzt ein bisschen rein investieren und das ist ja okay. Und das tue ich auch immer ganz gerne. Da falle ich dann aber auch hinten mit über, weil ich dann bis zum Ende rein investiert habe, aber der Comic oder die Serie nicht in mich zurück investiert. Und das ist dann unfair. Es muss ja ein Austausch sein.
Strafe muss sein. Ja. Und das, ich habe, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ich habe gerade gestern Abend die Folge nochmal gehört, ne, mit Christoph Fizzi. Und euch, ja. Wo euch über Blue Giant Supreme und so weiter unterhalten habt und ich kann das auch absolut verstehen, wenn man dann sagt so, boah, also zum Beispiel auch, der hat ja dann, was er dann da noch rausgelötet hat, also ey, fängt er dann an mit Seite 1 mit Finnair und so, ne? Also ich meine,
ja, er hat da einfach so, einen ganz geilen Ansatz.
Natürlich der Hammer, dass der das weiß, ja. Aber das sozusagen im Idealfall muss das ja auch ohne das funktionieren. Ja, und wenn du das Gefühl hast, das ist hier nur Geplänkel, dann.
Nee, natürlich. Das ist natürlich ganz interessant, weil man offensichtlich von unterschiedlichen Richtungen auf so ein Ding treffen kann und das über eine kulturelle Begeisterung machen kann oder eine Begeisterung für die Handlung oder für die Zeichnung oder so weiter. Es gibt ja genug Leute, die Comics lesen wegen der tollen Zeichnung. Das tue ich auch, aber bei mir ist es das zum Beispiel eher weniger in den meisten Fällen. In den meisten Fällen fällt es mir nur auf, wenn es wahnsinnig schlecht ist. So, und alles, was irgendwie so durchschnittlich ist, bin ich voll dabei. Und wenn mal was ganz Interessantes passiert, Gideon Falls gerade im amerikanischen Comic-Bereich, denke ich mir, wow, Wahnsinn, aber alles andere ist für mich auch okay. Andere stehen da total drauf. Andere kaufen sich alle Variant-Covers von dem Ding, weil sie die Cover so geil finden. Das ist bei mir eben nicht der Fall. Deshalb verstehe ich, wenn einer rankommt und sagt, ey, ich bin von Japan einfach fasziniert und liebe alles, was mit der Kultur zu tun hat, deshalb komme ich von dem Ding da rein. Und vielleicht kommt jemand anders rein in Blue Giant Supreme und sagt, nein, der Jazz, ich habe ihn genauso erlebt. Oder der Nächste sagt, München, meine Liebe, meine große Liebe. Oder
Nils. Komm, bis Hamburg solltest du wenigstens noch durchhalten von der Story, oder?
Was, da geht's nach Hamburg hoch?
Ja, ja.
Das wusste ich nicht.
Ja, ja.
Ich dachte, sie bleiben da und fahren dann nach Düsseldorf.
Nee, und dann fahren dann nach Aurich,
Berliner.
Was? Er wird dann großer Saxophonist in Aurich am Ende.
Wie lustig das wäre. Da würde ich aber auch sagen, muss man das lesen? Das ist dann eher so eine Tragödie. Es wird immer schlimmer, einfach alles.
Gibt's irgendeinen Manga, Kai, von dem du sagst, den du irgendwie kennst, weil du ihn irgendwie auf Englisch gelesen hast oder so, den du super gerne machen würdest, wo du sagst, aber der hat hier einfach keine Chance, das kann man einfach total knicken?
Ja, gibt es, wobei ich jetzt gerade echt im Gehirn graben muss, weil wir so bei bestimmten Titeln auch so immer wieder mal so diskutieren, ob wir vielleicht doch im nächsten Programm vielleicht mal machen. Und
ist immer so ein bisschen so ein Kampf. Ne? Also man hat sozusagen, sagen wir mal, du hast irgendwie so ich würde jetzt mal davon ausgehen, so mindestens 3/4 sind so Repertoire, wo man weiß, ja, das läuft wahrscheinlich relativ gut, das ist irgendwie sehr sicher, das hat irgendwie so seine Fanbase, das kriegen wir irgendwie an den Mann gebracht. Und dann spart man sich ein Viertel, vielleicht sogar weniger, so ein Fünftel auf für so Experimente quasi. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also Fünftel ist vielleicht fast noch zu viel, also ja, ich weiß nicht.
Wie viele Titel sind denn
in so einem Katalog? Oder was, keine Ahnung.
In so einem Jahreskatalog? Wie viele Titel sind denn in so einem Jahreskatalog?
Also jetzt an Einzelbänden sind, wir sind jetzt bei ungefähr 240, 250 im Jahr. Wobei da sind Sammelbände und sowas mit einbegriffen oder inbegriffen und natürlich dann sozusagen alle Bände zusammengezählt. Also wir haben ungefähr 20 Neuheiten pro Monat.
Naja.
Und also für eine Weile war jetzt zum Beispiel Blue Giant Supreme auch so, oder was, wo man sagt, so, ah, das müsste man sich mehr trauen, aber Und er ist auch nach wie vor noch so ein bisschen Geheimtipp. Ne? Also da haben wir vielleicht auch ein bisschen das Pech gehabt, dass wir mittendrin in die Corona-Zeit gestartet sind, weil zum Beispiel hatten wir auch überlegt, das wäre jetzt im Mai, wäre jetzt hier zum Beispiel hier in Hamburg, wäre jetzt hier so ein Jazz-Festival gewesen oder was man sich so an Promo ausdenkt, wo man vielleicht Leute für begeistern kann. Ja, wenn halt die ganzen Jazz-Bars zu haben, dann kannst du damit zumindest auf der Schiene nicht groß promoten. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob es einen gibt, wo ich sage, so, boah, wenn dann eigentlich jetzt nicht unbedingt aus inhaltlichen Gründen, sondern eher, weil ich dann immer noch ein bisschen Bedenken habe, so dass das dann halt gar niemanden interessiert oder einfach zu, also es gibt so ein paar Klassiker noch, was ich von dem Lady Snowblood Zeichner von Kazuo Kamimura oder von Tezuka. Tezuka. Die U-Frage von der Quizzi-Folge. Da gibt es auch Sachen, wo man sagt, so, ey, das müsste doch eigentlich rauskommen, aber boah, wenn man das macht, dann kaufen das 400 Leute und
aber so die werden dann sehr glücklich.
So Liebhaberzeug. Ja.
Wenn du jetzt zum Beispiel Nils einen Manga empfehlen würdest, der genau zu ihm passt, wo du sagen würdest, da würde Nils extrem drauf abgehen. Und ich muss dich warnen, Nils geht manchmal auf Sachen ab, das versteht man nicht so. Und das kommt so aus dem Nichts. Und das ist so ganz merkwürdig. Das macht gar keinen Sinn. Und wenn man denkt, man hat ihn verstanden, den Nils, man weiß, was er mag, dann dreht er doch nochmal in die andere Richtung ab. Und selbst das muss man vorher planen. Welcher Manga würdest du sagen, würdest du auf Nils zuschreiben?
Jetzt muss ich offen gestehen, dass ich Nils so gut noch nicht kennen. Ja,
also Nils ist popkulturell sehr interessiert. Ja. Er ist ein sehr fröhlicher, positiver Mensch. Mag gern Weezer, Grunge, spielt gern ein bisschen Videospiele, trägt Brillen hauptsächlich aus ästhetischen Gründen.
Nee, mittlerweile nicht mehr. Jetzt hat sie ja Stärke.
Okay, ja, dann bitte da nochmal streichen und dann, ne, das musst du dann wieder verändern. Isst gern Käse. Was fällt dir dazu ein jetzt?
Also mit Käse, da. Wie war das? Monster hast du auch gelesen oder angefangen?
Genau, Monster habe ich gelesen. Monster fand die ersten zwei Bände. Monster fand ich zum Beispiel wahnsinnig gut.
Also ich würde dir wahrscheinlich jetzt Search and Destroy empfehlen.
Oh, das klingt schon gut.
Eigentlich basiert das auf dem Manga von Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. Dororo, das gibt es auch als Anime. Und der ist sozusagen neu adaptiert worden, also die Originalstory stammt sozusagen von dem leider verstorbenen Manga-Gott. Und das hat Atsushi Kaneko, das ist ein Zeichner, von dem gibt es auch Wet Moon zum Beispiel, was Christoph empfohlen hat, glaube ich auch. Und der gibt es jetzt in drei Teilen, gibt es eine neue Adaption, allerdings ist es, also das ist eigentlich eher so eine ja, historisch verankerte Geschichte und die ist jetzt hier torpediert quasi in so eine Science-Fiction-Zeit. Also so, wo es Androiden gibt und aber auch halt die schön mit Karren, Straßenkreuzern aus den 70er Jahren rumdüsen. Und
sehr gut.
Das Ganze hat halt so ein, das ist auch so ein bisschen schön Pulp. Also das ist so ein bisschen so für die Frank Miller meets Battle Angel Alita Fraktion so ungefähr. So in der Ecke.
Das klingt tatsächlich sehr gut, weil wenn es etwas gibt, was ich liebe in Mangas, dann sind es Autos. Ich finde, die zeichnen Autos immer so geil. Ich liebe Autos in Mangas. Ja. Total. Ich habe auch keinen Führerschein. Ich glaube, daran liegt es. Deswegen mag ich auch Fast and Furious.
Ja, das müsste dann eigentlich echt was sein, ja.
Ja, guck ich mir das mal an.
Das scheint gut geklappt zu haben. Sehr gut.
Abwarten.
Was würdest du denn Uke empfehlen? Uke mag alles, was irgendwie kaputt ist.
Kaputt?
Ja, Uke liest gerne als LSD-Ersatz. Uke findet es je abwegiger, desto Uke. Uke mag es total, wenn die Dinge den Rahmen der Norm sprengen und und irgendwie versucht wird, also und das betrifft nicht nur sozusagen figürlich oder inhaltlich oder so, sondern das kann auch irgendwie formell komplett den Rahmen eines Comics sprengen oder so. Also da ist Uke ist jemand, der gerne so Grenzüberschreitungen miterlebt.
Ja, weiß nicht, so vielleicht Junji Ito Sachen, kennst du vielleicht schon, oder? Horror, Uzumaki, sagt ihr was?
Oder Gyo? Namen,
Uzumaki,
Namen das Schall und Rauch.
Da gab es noch eine Realverfilmung, aber vergiss sie mal. Junji Ito, das ist so ein Meister des Horrors quasi seit den 90ern.
Ist das der dieses Lovecraft
mit der Spirale. Ja, die Lovecraft-Sachen, die sind auch sehr schön, aber du, wenn es so ein bisschen abseitiger sein sollte.
Junji Ito heißt der?
Ja.
Okay.
Kannst ja mal live googeln, wenn nicht, halten wir mal ein Bild ins Radio. Guck mal, liebe Leser, Hörer, innen.
Ist das denn, also du hast ja gesagt, Kai, dass sozusagen diese, ja, also dass dieser Manga-Trend noch nicht abgeebbt ist, sondern irgendwie, also da, klar, weitergehen können kann es natürlich immer aus Anbietersicht. Da macht man nach oben natürlich keine Grenze, aber was glaubst du, was so die Trends im Manga, vor allem in Deutschland, so in den kommenden 2-3 Jahren so sein werden? Gibt es überhaupt Trends in Mangas? Weiß ich gar nicht. Ist das hier so?
Kurz in die Glaskugel. Also 2-3 Jahre, also das ist ja auch immer so ein Running Gag. Wir sind ja ein der Carlsen Konzernverlag, da wird immer ganz gerne schon, ja, wir hätten gern schon mal so die Grundidee fürs Budget für in 2-3 Jahren, wie viel Umsatz wir da machen. Und beim Lizenzmarkt kann ich sagen, wir gucken maximal 1 Jahr oder 1,5 Jahre vielleicht, gucken wir voraus und danach kann ich sagen, keine Ahnung. Also ich weiß zwar im Grunde die Richtung, in die wir uns bewegen und das, was funktioniert, da gucken wir halt weiter und manchmal vertut man sich aber total. Und also was ich spannend finde, oder naja, spannend, bisher noch nicht inhaltlich spannend, aber den Erfolg finde ich spannend. Das ist eigentlich eher jetzt zum Beispiel in diesem Webtoon-Bereich, also was diese koreanische oder farbige Webtoon-Sachen, da gibt es bei Mitbewerber, bei Altrevers, gibt es 2 Serien, die sehr erfolgreich sind, Killing Stalking und Solo Leveling. Killing Stalking zum Beispiel ist was, das würde ich mit der Kneifzange über meine Leiche hätten. Niemals hätten wir das veröffentlicht, weil ich das wirklich für, also nichts gegen die Kollegen, überhaupt nicht. Und also das ist natürlich, wie gesagt, Respekt vor Erfolg, aber nee, nicht unser Ding. Und das ist so. Und das Solo Leveling habe ich angefangen zu lesen und halt als, habe ich nicht als Webtoon wahrgenommen. Also was ein Webtoon ist, wisst ihr, oder?
Also ich kann mir das jetzt quasi zusammenreimen, das sind dann quasi im Internet veröffentlichte Strips, oder?
Genau, also da sind halt viele Sachen auch in Farbe und das ist oft horizontal, also das heißt quasi nicht weiterklicken mit Quadrat, sondern einfach weiter scrollen. Und ich finde, also was ich interessant finde, ist, dass 2 Titel aus dieser Ecke kommen und verhältnismäßig so hohen Erfolg haben am Markt. Und ich fand den jetzt, also auch den Solo Leveling zum Beispiel, den fand ich jetzt inhaltlich nicht so spannend. Also das fängt im Prinzip an wie so ein Game. Und wo ich denke, 300 Seiten gefühlt in 20 Minuten gelesen. Und für mich ist da noch nicht so viel Story drin. Aber das Interessante ist eigentlich jetzt nicht, also A, geht es ja überhaupt nicht um mich.
Ja.
Oder ich bin ja auch überhaupt nicht vielleicht die Zielgruppe. Aber was ich interessant finde, ist, dass es offenbar, also da muss ja irgendwas dahinter sein, wenn die das, du legst ja nicht mal eben, du gehst ja nicht mal irgendwo hin und haust mal eben für 16 Euro oder so, haust dir mal so ein Farbband hin, sondern du hast das ja irgendwo gehört oder selber gelesen. Also das finde ich halt spannend, wie das, so Mund-zu-Mund-Propaganda-mäßig oder habe ich im Web gesehen, hat mir mein Freund, Freundin empfohlen und so und dann springen die da drauf und das ist, und sozusagen, weil es medial auch eine Form ist, die sozusagen mit Manga irgendwie zu tun hat, aber halt doch wieder was anderes ist. Das finde ich jetzt irgendwie, wird jetzt diskutiert in diversen Verlagen wahrscheinlich so, aber
das ist ja
eigentlich
auch,
jetzt, ja.
Das ist ja auch interessant, weil ja immer mehr Comiczeichner selber sozusagen das Netz auch als Vertriebsweg oder Promo-Plattform oder so finden. Also zum Beispiel so einer meiner Lieblingscomiczeichner, Simon Henselman, hat so einen Insta-Account, wo der sozusagen seinen aktuellen Band, glaube ich, sukzessive veröffentlicht, immer so 10 Slides. pro Posting, die Geschichte irgendwie weitererzählen, die endlos zu sein scheint. Und das gibt es ja ganz viel. Jetzt frage ich mich natürlich, ihr habt ja mit Carlsen auch schon Erfahrung darin, so ein bisschen was auszuprobieren, was die Formate betrifft, weil wenn ich das richtig sehe, also ich mag mich auch irren, aber so wie ich das wahrgenommen habe, wart ihr der erste deutsche Verlag, der in japanischer Richtung gedruckt hat, also der damals mit Dragon Ball, glaube ich, angefangen hat, für unsere Verhältnisse eben von hinten nach vorne die Comics zu drucken, beziehungsweise in der Originallese-Richtung zu drucken, wie sie eben in Japan auch ist. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du sagst, dass die Besonderheit dieser Web-Toons, die ja dann quasi meistens höchstwahrscheinlich auf dem Handy konsumiert werden und man scrollt die einfach immer weiter runter, ob ihr jetzt plant, die Comics auf so einer Rolle rauszubringen.
Das wäre doch einfach total schön, geil. So schön praktisch zu verpacken.
Ja. Na, früher hat man auch so, früher gab es am Kiosk, ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, am Kiosk gab es früher immer so Horoskop-Röllchen.
Nee.
Das waren so Rollen, gedruckte Rollen. Die hat man so aufgetrennt und dann so wirklich gerollt und dann so sein ganzes Horoskop gelesen.
Also eine der Ursprungsformen von Manga ist ja tatsächlich auch Schriftrolle. Aber Das würde jetzt zu weit führen. Die war dann eben seitlich gerollt. Also die bei den Webtoons ist ja dann, das ja, also die werden ja dann sozusagen von dem, wie es im Netz war, dann umgebaut und umlayoutet auf Bücher.
Ja.
Also,
ach, schade.
Ja, aber gut, die anderen könnten dann die Frage stellen, so, okay, was, ne, so diese ständig da Damoklesschwert, wollen die Leute später überhaupt noch Bücher kaufen und lesen? Weil zum Beispiel, was ich interessant finde, in Japan, man kennt ja immer, da wird ja ewig diese Geschichte kolportiert, ja, diese Magazine sind so dick wie Telefonbücher. Wer weiß heute noch, was Telefonbücher sind? und werden in der U-Bahn gelesen? Nein, werden sie nicht mehr. Oder nur noch von irgendwelchen alten Männern, die noch einen Shonen Jump immer noch
Freaks, sich angucken. Von völlig kranken Freaks werden die noch in der U-Bahn gelesen.
Und in Japan ist inzwischen halt der überwiegend, also auch vom Verkauf her, der überwiegende Anteil Umsatz ist inzwischen digital. Dann denkt man so, holy shit. Die waren zwar schon immer auch digital weit voraus, aber letztlich, das ist ja das, was ich auch in Japan so interessant finde, oft, dass man dieses super Moderne hat und gleichzeitig ist trotzdem alles Alte immer noch da, also alle alte Technik. Das fand ich auch in einer Podcast-Folge mit Christoph, mit dem CB-Funk, fand ich total super. Ja. Wo ich sage so, ja, genau, warum soll man das, wenn das noch zu gebrauchen ist, warum? Und das wäre zum Beispiel so eine Frage, so geht das wirklich dann rein medial, kann man dafür, ist das verkaufstechnisch, macht das Sinn? Kaufen dann Leute wirklich en masse digital? Sehe ich für den deutschen Markt jetzt noch nicht so stark, weil es gibt nur wenige Plattformen, bla 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 bla, aber ja, ich bin persönlich auch ein Haptiker, ich finde es toll, schöne Bücher.
Ich sehe das genauso, ich mache ja inzwischen auch zu meiner eigenen Überraschung auch diverse Sachen über Comixology, so kann man sich auch drüber streiten, Amazon und so weiter, aber
gibt's sie noch?
Comixology gibt es noch. Ja. Ja, die gibt es noch. aber gerade so Manga, die man ja auch so schnell liest, ne? Die ja auch so ein bisschen so. Ist ja das Haptische ist für mich ein Jodorowsky, also ein Möbius-Album, aufklappen und oh, und hier und oi, oi, oi. Und ein Manga lese ich persönlich, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet, relativ schnell, so zack, 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 zack. Und ich, nicht wie Christoph, bewundere dann auch keine einzelnen Zeichnungen, sondern ich will, dass die Story weitergeht. Und dafür ist so eine digitale Plattform total geil. Also bei Comixology ist es ja so, du kannst ja teilweise die einzelnen Panels dann einfach weiterstreichen, wenn du es auf dem Handy hast und da das ganze Bild nicht draufpassen würde. Und eigentlich schreit auch in mir alles, weil natürlich ist auch eine Seite ein Gesamtkunstwerk und so, ne? Das ist auch teilweise ein bisschen schwierig.
Genau, so eine Seite ist auch ein Gesamtkunstwerk.
Genau. Aber so bei Mangas ist es ja dann tatsächlich eher so, ne, nächstes Bild, zack, 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 zack. Und da ist so ein Handy oder Tablet mit dir rumschleppen, ja, auf jeden Fall schöner als ein Telefonbuch mit dir rumschleppen, was du danach wahrscheinlich eh wegschmeißt, weil das ja eben einmal gelesen wird und ja nicht für die Ewigkeit aufbewahrt wird. Wesentlich nicht. Nein, daher macht das für mich Sinn.
Ja, aber also die, ich sag mal, das muss ja diesen Anteaser-Effekt, das ist ja quasi das, was sozusagen, also die, sagen wir mal so, die jetzt in Japan nochmal der Umsatz der Bücher. Der schwankt zwar auch, aber sozusagen als erstes futtert sozusagen digital die Magazine von hinten auf. Also weil diese Funktion der günstigen Vorpublikation oder dieses Reinkommen in irgendwas und dann, wenn ich es toll finde, kaufe ich vielleicht noch ein Buch. Diese Funktion wird halt mehr und mehr vom Digitalen übernommen. Und wenn man da die japanischen Verlage fragt, also wir haben zum Beispiel letztes Jahr beim als wir letztes Jahr, das letzte Mal im Jahr, naja, wegen Corona, dann auch, wenn man die dann fragt, so, okay, so, wo seht ihr denn, ne, wie seht ihr das dann in, wie sich das in 3 bis 5 Jahren bei euch entwickelt, da habe ich bisher noch keine wirkliche Antwort. Gesundheit,
Uke.
Gehört so. Aber letztlich, vielleicht sollte uns das Medium selber auch egal sein, solange die Träger, das Trägermedium ist dann vielleicht.
Was ist denn aus dem eigenen Programm im Moment dein Lieblingstitel, Kai?
Search and Destroy.
Nein, sehr gut. Finde ich immer gut, wenn man eigene Vorlieben empfiehlt. Und was liest du gerade wahnsinnig gerne, was ihr nicht gemacht habt, wo du dir vielleicht sogar denkst, ach, fuck, den hätte ich aber auch gerne gemacht? Was für ein Konkurrenzprodukt?
Muss ich gerade überlegen. Also erstmal habe ich leider Röchel, eine Stimme. Nein, ich habe leider nicht so viel Zeit, wirklich das alles zu lesen, was ich gerne lesen wollte oder würde. Was hat mich jetzt so total... Also eigentlich es ist nicht so die ganz brandaktuelle, was ich zum Beispiel sehr gerne gelesen habe, ist, ich hoffe, den gibt's noch, Last Hero Inuyashiki, der ist bei Egmont erschienen. Falls ihr euch von dem Ganzzeichner, falls euch was sagt.
Ja,
und dann gibt es so Sachen, wo ich sage, ey, da haben sie Hut ab, schöne Edition gemacht. Zum Beispiel hier Altreverse mit Full Metal Alchemist, die neue Edition mit diesem Schuh. Also die haben das im Schuber in einem neuen Format, also größer, schöner mit Extras und so weiter rausgebracht. Und beim Manga Kult habe ich sozusagen Leserückstand, aber da gibt es auch noch 2, 3 Sachen, wo ich unbedingt hinterherlesen will noch so.
Es ist ja auch, das kann man ja vielleicht mal mit diesem Mythos aufräumen, es ist ja trotz aller Konkurrenz auch dadurch, dass es so eine Nische ist, und Manga ist ja in Deutschland eine Nische, also Comics sind ja schon eine Nische, Mangas sind dann nochmal die Nische der Nische. Es ist ein relativ kollegiales Geschäft, also es ist nicht so, also klar ärgert man sich, wenn der eine irgendwie einen Titel hat, den man selber gerne gehabt hätte oder irgendwie Erfolg mit was hat und man selber mit etwas, wo man bei Erfolg gerechnet hat, keinen Erfolg hat, bla bla bla, aber es ist trotzdem sehr kollegial untereinander, man ist irgendwie sehr, man weiß schon, dass man zusammen irgendwie hier einen Markt stemmt, der relativ gering ist, wo man jetzt nicht so die Angst hat, dass man sich da die großen Pfründe wegnimmt oder so.
Ja, also sagen wir mal so, das hat teilweise auch damit zu tun, dass man sozusagen bestimmte Leute, die so die Verbindung, Leute, die jetzt bei Egmont sind, waren früher bei Carlsen oder umgedreht, so Sachen hat man halt natürlich auch, aber was halt schon stimmt, ist, dass wir, also so gesehen, Gott sei Dank, dass immer noch Platz genug für, oder Luft genug für alle da ist. Also ich glaube, wenn man jetzt das Gegenteil hätte, wenn man jetzt sozusagen einen schrumpfenden Markt hätte und sich dann anschließend um die Filetstücke wirklich prügelt und dann wirklich irgendeiner mal Verlag wirklich aus der Bahn geworfen wird, dann glaube ich, ist es dann irgendwann nicht mehr so lustig. Hm. Aber das ist zum Glück hier noch nicht der Fall.
Das bedeutet, Uke, du und ich, wir haben jetzt diese große Reise hinter uns gebracht und so viel gelernt und gesehen und mitgemacht und wir waren sogar in Dortmund, du und ich. Wir sind wirklich rumgekommen, weil es ist wirklich, als hätten wir eine Reise nach Japan gemacht. Da ist jetzt natürlich die Frage, sollen du und ich jetzt groß ins Manga-Geschäft einsteigen? Sollen wir einen Manga-Verlag gründen, Uke?
Naja, ich bin ja, ich habe da natürlich drüber nachgedacht, Nils. Also ist ja klar, ist naheliegend.
Ja. Wie nennen wir denn unseren Manga-Verlag?
Wenn man sich schon ein paar Monate mit etwas beschäftigt, ist natürlich der nächste Schritt, direkt einen Verlag dazu zu gründen. Aber ich würde mich dagegen entscheiden, weil ich mich mit dem Verlagswesen nicht so richtig auskenne. Ich würde mich eher so auf die kreative Seite, auf der kreativen Seite versuchen. Und ich würde ganz gerne ein paar Manga-Skripte schreiben, die du dann umsetzen müsstest.
Ich?
Ja.
Das finde ich sehr gut. Auf die Reihe freue ich mich sehr.
Ja.
Das wird, glaube ich.
Wir machen den als Webtoon, ne?
Wir machen den als Webtoon und wir bringen ihn als kleines Röllchen am Kiosk raus, dass man so, so
aufräumt. Mit Kaugummi dabei. Dass man auch, weißt du, wenn einem der Comic nicht gefällt, dann hat man wenigstens was zu kauen. So ist für alle was dabei.
Und man kann am Schluss auch den Kaugummi wieder reinpacken.
Esspapier gerollt, geht das?
Nee, aber das wäre so ein bisschen erotisch auch und so ein bisschen Horror. Da wäre alles mit bei.
Ja, das denke ich mir. Das sind wieder die 2 Themen, die du drin haben willst. Aber ich will Saxophone, Uke. Ich will Saxophone.
Das ist das große Erotik-Horror-Saxophon. So, das ist, Tentakel, da hast du auch einen Titel.
So ein Tentakelwesen, das aber Saxophon spielt, das ein Saxophon-Orchester spielt.
Natürlich, spielt das ganze Orchester. Ja, genau. Also weil so eine Tentakel, die wuchert so aus und so.
Und die kommt aus dem Saxophon, wie in... Welcher Film war das? Evil Dead mit dem Telefon?
Ja, was? Genau, stimmt. Ja, ja, stimmt.
Die Zunge rauskommt? Nee, Freddy Krueger war das.
Ach, stimmt, ja, Freddy Krueger. Genau. Ja. Irgendwann mal als Kind im Saxophon stecken geblieben und hat sich jetzt einfach mit der Situation musste sich mit zurechtfinden. Es wird jetzt einfach immer Saxophon gespielt und ist auch noch sehr gut leider und mag das selber total gar nicht und es trötet immer so und aber alle lieben es und ne, und eigentlich wollte die Tentakel immer viel lieber Pantomime werden, aber das kann sie gar nicht so gut und versucht sich immer wieder und fällt immer wieder auf die Fresse und alle wollen nur ihr Saxophonspiel hören. Ja. Wohl oder übel muss sie das dann machen. Und fliegt mit Finnair nach Japan.
Sehr gut. Die Story steht. Ich zeichne. Du Hau schreibst. Raus.
Na, du schreibst. Also Seite 1, tröt, steht da nur so ganz traurig. Tröt. Tröt.
Tüdelü. Nee, Seite 1 ist man natürlich so ein Haus von außen, so im Herbst mit so Bäumen und so.
Und ja,
so
Autos. Und da kommt aber tröt raus. Tröt. Man hört nur tröt.
Naja, genau. Aus einem Fenster hört man so tröt.
Und man fragt sich schon, was ist denn da los? Ey, wieso ist da ein Haus und traurig und so und richtig gut gezeichnet von Nils? So, der so ganz viel Sentimentalität und die Herbstblätter und der Regen. Das ist total coole Stimmung. Aber das Einzige, was man hört, ist tröt. Warum? Warum tröt?
Ja. Und dann geht's los. An der Stelle jetzt, Kai, wir werden kein Konkurrenz für dich, weil wir keinen Verlag aufmachen, aber wir hätten ein Skript und einen Comic, den wir dir anbieten können über das Tentakel-Saxophon-Quartett. Wann sollen wir zur Vertrags...
Machen wir das schnell zu Weihnachten jetzt, ne? Ja. Schnellschuss, oder?
So, siehst du, that's the spirit.
Das sind immer die Besten, genau. Sehr gut.
Endlich was zu tun. Gib her.
Komm, gib hast du Freitag, Nils. Schaffst du es bis nächste Woche fertig zu malen?
War es so lang?
Du müsst aber Christoph nochmal schnell anrufen wegen den Assistenten, die er noch braucht, oder? Den ganzen.
Ja, habt ihr dann im Studio? Also bei Christoph wird das auf jeden Fall weggehen wie geschnitten Brot. Das weiß ich schon. Das
stimmt.
Der wird das gut an den Mann bringen im Laden.
Das ist lustig, dass du das sagst, Nils, weil du weißt ja, dass ich einen Comic von dir habe aus so einem Magazin, wo tatsächlich ein geschnitten Brot vorne drauf ist.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. So, ich fand das sehr, sehr faszinierend, Uke, muss ich ehrlicherweise gestehen. Diese gut, ganzen,
dass du ehrlich bist. Endlich mal Ehrlichkeit.
Endlich mal Ehrlichkeit. Diese ganzen Leute, mit denen wir hier sprechen durften, ja, die alle irgendwie vorbeigekommen sind, um uns beiden Hohlnasen Mangas zu erklären. Wir haben ja ein bisschen Wissen schon mitgebracht, so eine Art diffuses Vorwissen. Ich habe das Gefühl, dass das jetzt im Laufe dieser 10 Folgen deutlich gefestigt wurde und dass wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung, mit ein bisschen mehr Ahnung ins Manga-Game steppen. Wie geht's dir?
Damit?
Ja. Wie siehst du das? Geht's dir ähnlich oder sagst du, ich habe nichts Neues gelernt, wusste ich alles vorher schon, quitzt so endlich auf,
wenn mir mit dem Saxophon-Comic auf den Sack zu gehen. Wieso fragt er denn nach dieser Zusammenfassung, wie geht's dir? Das machen wir doch am Anfang mal so schon, wie geht's dir? Ja, wie geht's dir? Was? Wie geht's mir? Nee, da hast du völlig recht. Das ist ja das, was, ich sehe das ähnlich. Ich fand es sehr faszinierend, wie gesagt, vor allem auch Dortmund kennenzulernen. Ich grüße
alle. War der in der Ausstellung da, oder?
Ja.
Ja, ja. Ah. Das war ganz cool. Nee, ich sehe das ähnlich. Ich mag das ja eigentlich ganz gerne, in so ein Thema geschmissen zu werden und mich auseinandersetzen zu müssen. Daher fand ich das auch ganz cool und ich denke, wir müssten unser Wissen eigentlich auch nochmal anwenden, wenn denn Corona mal vorbei ist und eine Manga-Convention irgendwo ist,
ja,
müssten wir natürlich auch dahin gehen.
Auf jeden Fall.
Und so und gucken, ob wir einfach ganz normal mit Leuten reden können und ob ihnen auffällt, weißt du, dass wir ein richtig großes Wissen haben.
Das wird unangenehm für uns beide, glaube ich.
Nee, immer so ein paar Sachen. Naruto, ey, Folge 93. What? So, weißt du, so Sachen einwerfen.
Ja, noch zwischendurch mal sagen, nee, das U spricht man nicht.
Naruto.
Sasuke.
Naruto. Naruto. Ja,
ich fand's auch, ich habe jetzt auch neue Lieblingsmangas in dieser Zeit kennengelernt. Ja, offensichtlich also,
nicht Delicious in Dungeon, schade.
Monster ist auf jeden Fall einer davon. Und welchen ich auch total geil fand, welchen ich gelesen habe, war ein, ich vergesse immer wieder, heißt, mit so in so einem Waisenheim, wo die gefressen werden und Neverland. Die dann versuchen abzuhauen.
Promise Neverland.
Ja, Neverland. Genau. Das fand
ist ja jetzt hier eine bezahlte Werbung, oder? Die sind ja bei uns erschienen.
Die sind ja, die auch von euch geschickt bekommen.
Ach so, okay.
aber auch nur den ersten Band. Ich weiß nicht, wie viele gibt es davon, von diesem
Neverland? Nee, wir haben den zweiten habe ich auch gekriegt inzwischen.
20 Bände abgeschlossen.
Also muss ich noch 19 lesen, aber den ersten fand ich schon sehr gut. Das fand ich eine mega gute Story. Das hat mir beides sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass es bei der Konkurrenz Produkte gibt, die mir sehr gefallen, aber das sind die ich jetzt gerade mal gelesen habe. So,
Uke. Diesmal Delicious in Dungeon und vielleicht können wir das noch hinterher schieben, ob dir das auch gefallen
hat. Den fandst du super, ne? Den versuchst du mir wie Sauerbier schon die ganze Zeit.
Naja, weil ich habe ihn dir auch geliehen, ich will ihn auch wiederhaben. Deshalb sollst du ihn jetzt endlich mal lesen.
Oh, da muss ich mal gucken, wo er ist.
Den zum Beispiel, den wollte ich auch die ganze Zeit lesen, weil den, der haben wir natürlich auch überlegt, zum Beispiel, könnte es was sein? Und leider bisher noch nicht dazu gekommen, den anzufangen. Aber das wäre so einer von denen, wo ich sage, so, den muss ich unbedingt noch lesen.
Das ist so ein geiler Quatsch. Ich mag es sehr gerne. Ich frage mich, ob es da schon ein Videospiel zu gibt, weil ich mir das einfach sehr gut vorstellen kann, dass man so einen Dungeon-Crawler hat, wo einfach die Leute, wo man einfach so essen muss und so die Monster dann auch kochen einfach die ganze Zeit. Das finde ich super lustig. So ein bisschen wie bei Zelda Breath of the Wild, wo du ja auch so geil kochen kannst, aber hier, du musst einfach die Monster schlachten und dann so ausnehmen und dann aus verschiedenen Teilen so Gerichte machen und hast dann noch so ein Restaurant. Das finde ich super cool.
Ist ja sowieso immer diese Überlegung, dass irgendwer mal irgend so ein Tier irgendwann mal erschlagen hat und gedacht hat, oh, das hänge ich jetzt mal übers Feuer, mal gucken, ob ich dann da reinbeißen kann.
Gucken wir mal, ob das dann lecker schmeckt. Wenn ich dieses Gras dann noch so reinreibe. Ja.
Lieber Kai, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Dass
gerne,
du hier zu unserem Finale dabei gewesen bist und uns noch ein letztes Mal mit Rat und Tat sozusagen beiseite standst. Und Uke, dir vielen Dank für diese Reise. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich würde mit dir sowieso ja jederzeit jede Reise auf dieser Welt unternehmen.
Ja, ich mit dir auch, Nils. Also zum Beispiel auch in einem Zug irgendwohin zum Beispiel.
Aber das,
würde ich,
ist ein anderer Podcast in einem zu einer anderen Zeit.
In einem anderen Land.
Aber ich würde mich freuen, wenn wir beide irgendwann mal wieder über Comics reden. Und liebe Kisser 21 ZuhörerInnen, es ist eine große Freude für uns gewesen, dass ihr diesen Trip mit uns gemacht habt. Das war, ich fand es sehr, sehr, sehr besonders, das mit Uke erleben zu dürfen. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder. Das war es aber erstmal mit dieser Staffel Kisser 21 und wir sagen an dieser Stelle Tschüss zusammen.
Tschüssi.
Tschüss.
Tschüss.
Möchte Uke nicht das Abschlusslied singen?
Oh stimmt, Uke singt ja immer.
Nein,
Konstanze
es ist ganz komisch. Ihr habt das irgendwann mal gesagt, dass ich das Abschlusslied singe und ich war völlig verwirrt und habe es dann auch am Schluss gesungen. Aber es war nicht ein Abschlusslied, es war das Intro-Lied,
was ich gesungen habe. Ja, aber dann sing doch jetzt, wo alles vorbei ist, Uke.
Ich
jetzt
weiß gar nicht mehr, wie es geht.
Klar, weil du ja jedes Mal das gleiche Lied gesungen hast.
Okay, ja. Das war Kisser 21 mit Nils und seinem Uke. Ja.
Dankeschön. So.
Kisser 21
mit Uke
und Nils
und seinem Uke
und dessen Nils.